Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Jo, was geht ihr Coolen? Ich hoffe, bei euch ist alles klar, bei mir auf jeden Fall. Ich bin heute zu Gast bei Gasgeflüster, also checkt die neue Folge aus.
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Die Weitwinkelkamera ist aufgebaut und das ist auch dringend nötig, denn wir haben, oder ich sehe jetzt hier auf dem Bildschirm nicht nur einen extrem gut aussehenden jungen Mann, sondern blicke auch auf einen gestählten Körper, 17 Jahre Kraftsport und damit breiter als jeder Boxermotor. Entsprechend reicht ein normales Kameraobjektiv gar nicht so sehr aus. Aber bevor wir zu unserem Gast kommen, erstmal zu dir, Michel, hallo.
Ja, das war ja wieder klar, dass es mit diesen Komplimenten nicht um mich gehen konnte. Ich freue mich aber tatsächlich auch, dass ich nicht nur in Jans Gesicht blicke, den kenne ich ja schon relativ gut, sondern eben auch jenen gerade angedeuteten Gast. Und der hat nicht nur sehr viel Kraftsport, ja, ich sag jetzt mal sprichwörtlich, in den Armen. Er kommt nämlich direkt vom Bizeps-Training, hat er uns gerade noch erzählt. Sondern er ist auch passionierter Motorradfahrer, das hauptberuflicher Art und Weise. Und ich mache jetzt einfach schon den Sack zu und stelle hier ganz offiziell vor, Kulubu, hallo Christoph oder Kulubu, gleich die Frage,
ja, wie sollen wir dich nennen? Christoph, Chris, meist werde ich lieber über meinen Vornamen angesprochen als über praktisch den Künstlernamen. Vielen Dank, dass ich bei euch im Podcast sein darf, das ist mein allererster Podcast, in dem ich zu sehen bin, also für mich auf jeden Fall auch eine Premiere. Ja, und mal gucken, wie es wird.
Wir hoffen gut. Bisher haben wir das immer sehr schön mit allen Gästinnen und Gästen hier über die Bühne gebracht. Vielleicht, also dein Künstlername Kulubu ist allen Begriff, die irgendwie auf Social Media unterwegs sind. Riesengroße Anzahl an Followerinnen und Followern auf den diversen Plattformen. Für die, die dich vielleicht noch nicht so kennen, stell dich doch einmal ganz kurz vor. Michel hat schon gesagt, hauptberuflich bist du letztendlich mit Motorrad unterwegs. Aber was genau machst du da und wie sieht dann dein Beruf wirklich aus?
Also ich bin Chris, 33, aus Berlin und mache das jetzt hauptberuflich, ich glaube seit 4,5 Jahren mit dem Motorradthema, alles rund ums Motorrad. Ich würde aber trotzdem nicht sagen, dass ich jetzt so ein passionierter Motorradfahrer bin, wie manch anderer, der vielleicht so regelmäßig auf die Rennstrecke geht. Oder also manchmal erlebe ich ja Leute, die, wo ich merke, Alter, bei denen ist Motorradfahren wirklich ihr Leben. Ich finde Motorradfahren sehr cool und ist auf jeden Fall auch ein Hobby von mir, aber ich habe auch sehr viele andere Hobbys. Also alles, was irgendwie in Richtung Sport geht, finde ich immer interessant. In meiner Jugend war ich in vielen Vereinen gewesen. Also ob Leichtathletik, Go-Kart, Tischtennis, Fußball, alles Mögliche. Und so kam dann irgendwann auch Motorrad mit dazu. Dass das jetzt alles so hauptberuflich geworden ist, das war natürlich überhaupt nicht geplant. Also im Endeffekt dachte ich mir nur in der Fahrschule, ey, ich mache mir meine Kamera vorne an Helm ran, weil als ich praktisch in der Fahrschule war, wollte ich so diese Grundfahraufgaben lernen und war dann irgendeines Abends zu Hause gewesen und dachte, ey, da muss doch bestimmt irgendwas auf YouTube geben. Und wie das denn so ist, es werden ja dann immer neue Videos vorgeschlagen, nachdem man eins durchgeguckt hat. Und so bin ich dann irgendwann zu Motovloggern gekommen und dachte, ach krass, wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Die fahren dann mit einer GoPro vorne rum. Und da dachte ich mir, okay, das machst du einfach auch mal, wenn du deinen Führerschein fertig hast. Und das ging dann auch alles so schnell. Also im Endeffekt hatte ich meinen Führerschein fertig, habe dann meine ersten 7 Videos hochgeladen, habe am Anfang musste ich mir auch noch selber Schneiden beibringen und alles hat alles ewig gedauert. Und das 7. Video ging gleich viral mit 3,5 Millionen Aufrufen und das war eigentlich schon gleich der Startschuss gewesen. Ab da an hatte fast jedes Video dann so 100.000 Aufrufe. Und ich dachte am Anfang noch, okay, du guckst dir das mal ein halbes Jahr an, ob das im halben Jahr immer noch so ist, und dann könntest du ja vielleicht mal in Erwägung ziehen, das hauptberuflich zu machen. Und so ist es dann auch gekommen und ein halbes Jahr später habe ich dann meinen anderen Job gekündigt und habe es dann gewagt und bin es hauptberuflich angegangen.
Völlig, völlig verrückte Geschichte. Und natürlich werden wir noch sehr, sehr viel über deinen Job und dein YouTube-Kanal sprechen. Bevor wir so weit gehen, möchte ich aber noch eine grundsätzliche Frage stellen, die immer mir in den Kopf kommt, wenn ich mit Motorradfahrern aus Berlin spreche. Die Frage ist, Berlin, riesige Stadt, drumherum keine Berge, eigentlich nur, ich sag mal, Brandenburg mit jener Menge gerade Strecken. Mhm. Wie kommt man denn in Berlin dazu, einen Motorradführerschein zu machen? Was war denn bei dir damals mal der Auslöser?
Also ich hatte weder in Familie noch im Freundeskreis jemanden, der Motorrad gefahren ist. Deshalb war Motorrad bei mir auch sehr lange super fernab gewesen. Und ich hatte auch lange Zeit kein Geld gehabt, um jetzt Sportarten zu machen, die jetzt irgendwie ein bisschen mehr kosten. Mhm. Und in meinem letzten Job davor hatte ich dann das erste Mal so ein bisschen mehr Geld und ein bisschen mehr Freizeit und hatte dann irgendwie an Sportarten gedacht, die vielleicht Spaß machen könnten, die aber durchaus auch ein bisschen Geld kosten. Und dann habe ich erst so ein bisschen angefangen mit Wakeboard fahren und Kitesurfen. Und irgendwann saß ich zu Hause und dann dachte ich, ach krass, ja stimmt, Motorradfahren gibt es ja noch. Und dann bin ich irgendwie gleich zur Fahrschule gelaufen und habe mich da angemeldet. Und so hat das alles seinen Lauf genommen.
Aber wo hast du denn damals das Sportliche dran gesehen? Weil was du gerade sagst, so Wakeboarden, was auch immer, oder den Sport, den du auch so machst, da muss man, glaube ich, jetzt nicht groß nachdenken. Wir beide, Michel und ich, wissen schon, dass Motorradfahren auch wirklich körperlich sehr anstrengend sein kann. Aber ist ja vielleicht nicht das Erste, was man mit dem Motorrad attributiert, wenn man irgendwie jemanden an sich vorbeifahren sieht.
Ich habe vielleicht nicht unbedingt an eine Sportart gedacht, sondern eher an coole Hobbys, die ich mir davor mein ganzes Leben nicht leisten konnte. Und so bin ich dann irgendwie aufs Motorradfahren gekommen.
Also, wie war es das erste Mal auf dem Motorrad sitzen?
Oh, es war cool. Es hat mega Spaß gemacht und ich dachte, ja, das ist es auf jeden Fall. Also den Führerschein ziehst du auf jeden Fall durch und irgendwie war das auch dann so ein Alleinstellungsmerkmal. Wie gesagt, weil das kein einziger Freund ist Motorrad gefahren und auch sonst im Familienkreis ist keiner Motorrad gefahren.
Und das ist so krass, weil da kommen wir ja später auch noch drauf zu sprechen, wenn du sagst, kein einziger Freund und mittlerweile, wenn man sich deinen Auftritt so anschaut und was du so machst, hast du ja auch eine Community da in Berlin hochgezüchtet und wahrscheinlich wirst du nicht mit jedem den Geburtstag einzeln feiern, aber ich kann mir vorstellen, dass da doch bei einigen sehr enge Kontakte aus entstanden sind. Auf einen werden wir später auch noch irgendwie eingehen. Aber eine brennende Frage habe ich jetzt doch noch. Hab mir natürlich auch in der Vorbereitung darauf einiges deiner Videostücke angeschaut. Die 3-Stunden-Challenges, da müssen wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Aber du hast gesagt, gleich das dritte Video ist komplett viral gegangen.
Ich glaube, es war das siebte Video.
Okay, dann das.
Genau. Worum also ich hatte durchaus vorher schon ein bisschen Starthilfe gehabt, weil ich mit CoverQ Kontakt hatte. CoverQ war davor der größte Motovlogger in Berlin. Und ich hatte irgendwann mitbekommen, dass der, also ich hatte schon seine Videos geschaut und fand ihn sehr interessant und habe mitbekommen, dass er anfängt aufzulegen, also so als DJ aufzulegen. Und das hatte ich früher mal auch fast 3 Jahre lang gemacht. Und da dachte ich, ey, cool, und habe ihn irgendwie angeschrieben, ich habe noch Schallplatten zu Hause, wenn du mal Bock hast, irgendwie zusammen aufzulegen, dann melde dich mal. Und so sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen und das war aber damals noch mein privater Instagram-Account, den ich auch erst seit einem halben Jahr hatte. Ich habe davor eigentlich überhaupt nichts von Social Media oder Instagram gehalten, bis mich irgendwann denn mein Kumpel überredet hatte mit 26, dass ich mir jetzt irgendwie mal Instagram machen soll. Aha. Und da hatte ich damals noch mit dem alten Instagram-Account mit ihm geschrieben über dieses Auflegen. Und irgendwann habe ich mir dann, also als ich den Motorradführerschein hatte, habe ich mir gesagt, ey, ich mache mir einen neuen Instagram-Account, habe den halt Coole Wu genannt. Und habe mir gesagt, du postest da jeden Tag ein Foto. Und das ging relativ schnell auf 10.000 Follower hoch, weil ich fand, ich habe das ganz gut herausgefunden, welche Hashtags man zu benutzen hat. Also früher war Instagram ja auch noch deutlich anders. Da hat man sehr viel mit Hashtags rumgespielt. Und wenn du da ein relativ gutes Foto von damals meiner Gixxer, die ich weiß gar nicht, ob die am Anfang noch chromrot war, aber ich würde sagen, ich habe in den ersten 1-2 Monaten meine 10.000 Follower schon voll gehabt bei Instagram. Nur über die Hashtags, weil die Posts relativ viral gegangen sind.
Wahnsinn. Und jetzt hast du das gerade schon angesprochen, den Kontakt zu CoverQ. Das ist ja ein außergewöhnlicher Name. Du hast dann gesagt, dein Instagram-Account hieß dann auch Coolewu. Und du hast oftmals angesprochen, Motorradfahren hat sich für dich direkt cool angefühlt. Und ich frage mich jetzt natürlich, wo kam denn dieser Name her? Wie ist denn dieses coole Wu entstanden?
Ach, ist eigentlich total dumm, wie der entstanden ist. Ich hatte einen Kumpel und habe den immer angerufen und dann ist der immer mit coole Wu rangegangen. Und ich dachte eigentlich, dass der mich so nennt und das ein Spitzname für mich war. Aha. Und fand den irgendwie auch cool. Also er hat es auch leicht ein bisschen anders ausgesprochen. Und dann habe ich mich da schon so auf Instagram genannt. Und irgendwann hatten wir uns wieder gesehen. Und dann meinte ich, ey, ich habe mich übrigens so auf Instagram genannt, wie du mich immer nennst. Und dann meinte er, wie nenne ich dich denn immer? Und dann meinte ich, na, Kulewu. Und dann meinte er, nee, also erstmal hat er Kulewu oder irgendwie sowas gesagt. Und er meinte das eigentlich als Begrüßung für sowas wie Hallo oder Guten Tag. Und dann meinte ich, na, jetzt ist es zu spät, jetzt heiße ich so schon auf
Instagram. Aber ist ja auch eine sehr positive Zuschreibung, wenn man sich eigentlich als Begrüßung äußern darf oder verstehen darf, zeichnet ja einen sehr weltoffenen Menschen. Aber meine Frage ist immer noch nicht beantwortet, deswegen muss ich sie nochmal stellen. Was war denn jetzt das virale Video?
Ah, das virale Video war damals eine Polizeikontrolle mit einer Polizistin, was denn so ein bisschen in die Flirt-Richtung ging. Und also ich hatte damals, glaube ich, 7000 Abonnenten und vielleicht haben meine Videos so zwischen 4.000 und 12.000 Aufrufe gemacht. Also irgendwie sowas. Ich würde mal sagen, im Durchschnitt hatten die vielleicht so 7.000 Aufrufe. Mhm. Geschuldet daher, weil ich immer schon bei CoverQ in den Videos ab und zu sehen war. Und ich denke, da haben sich manche bei den ersten 7 Videos schon so ein bisschen für mich interessiert. Wer ist denn eigentlich der Typ, der da im Hintergrund mit CoverQ immer ein bisschen rumfährt? Aber dass so ein Video so heftig viral geht, damit habe ich nicht gerechnet, damit hat keiner gerechnet. Also heutzutage, wenn du heutzutage mal guckst, irgendwie 3,5 Millionen Aufrufe, wie viel das ist. Also ich weiß nicht, ob ihr hier diesen Anzeigen-Hauptmeister jetzt gesehen habt.
Ja, natürlich.
Ist jetzt gerade bei 4 Millionen Aufrufen und man merkt, wie heftig das viral geht. Also ich hatte auch nie wieder ein Video mit den Aufrufzahlen. Und es war, glaube ich, einfach, es war Glück in dem Moment. Also es war, der Algorithmus hat es in dem Moment so belohnt. Heutzutage würde es wahrscheinlich auch keinen mehr geben mit 7000 Abonnenten, der irgendwie ein Video rausbringt mit über 3 Millionen Aufrufen. Also es irgendwie muss in dem Moment genau alles gepasst haben.
Ja. Das war das verrückt. Das habe ich mich nämlich tatsächlich auch gefragt. Ne? Du hast CoverQ angesprochen und deinen Start auf YouTube, das war ja so, wenn ich das richtig überschaue, Ende 2018, Anfang 2019. Das ist jetzt 5 Jahre her und es ist einfach verrückt, so wie du es gerade beschreibst, dass damals, ich sag mal so, die Rakete noch abgehen konnte, ne? Und innerhalb dieser Zeit so krasses Wachstum möglich war. Denn du hast ja dieses außergewöhnliche Video, aber auch die anderen Videos, die damals veröffentlicht wurden, die haben ja heute alle, weiß nicht, 400, 300, 500.000 Aufrufe. Und das ist ja für Motorrad-Content aus dem deutschsprachigen Raum ultra ungewöhnlich. Und was man noch dazu sagen muss, und das ist für mich so ein bisschen so eine Berliner Spezialität, will ich fast sagen, mal abgesehen von Moji, der ja quasi aus München kommt, dass dieser, wie soll ich sagen, Street-Vlog-Entertainment-Style so gefahren wird. Ne? Also, wir hatten es ja vorhin schon.
Es geht schon in Richtung Unterhaltungskontent. Also es geht nicht mehr wirklich darum, bei den Unterhaltungskontent-Motovloggern da jetzt speziell auf das Motorrad einzugehen. Ich sag mal jetzt wie bei 1000 PS, wo die Zuschauer wirklich sehen wollen, wie performt das Motorrad auf der Rennstrecke, nennen wir mal ein paar Nenndaten und wirklich so dieses Wissbegierige, sondern es ist eher in Richtung Unterhaltung, Comedy. Man überlegt sich vielleicht eine lustige Idee und man will im Endeffekt den Zuschauer eher zum Lachen bringen, also das Motorrad ist praktisch nur ein Nebenprodukt in dem Video. Es ist immer mit dabei, aber es geht nicht primär um das Motorradfahren oder um das Motorrad an sich. So ungefähr, denke ich, kann man ganz gut Unterhaltungskontent Motovlogs erklären.
Glaube ich, würde ich auch unterschreiben. Ich muss sagen, was mich sehr unterhalten hat, ich habe es vorhin schon mal gesagt, war tatsächlich die 3-Stunden-Challenge, die du ja in verschiedenen Bereichen immer mal wieder durchgezogen hast. Jetzt jüngstes Video, wo du einfach nichts anderes machst, als 3 Stunden durch Berlin, immer den gleichen Tunnel zu fahren. Also wirklich in die eine Röhre rein,
mit
andere Röhre zurück.
Wunderbarem Clickbait-Titel übrigens, ne? 3 Stunden lang immer durch den gleichen Blitzer, ne? Auch noch das auf dem Thumbnail gehighlightet. Also wirklich großartig. Und ich habe mich noch gefragt, normalerweise, wenn ich bei ihm auf dem Kanal bin, der macht ja eigentlich keinen groben Unsinn, so, ne? Also niemals fährt er durch den Blitzer, so. Also hat super gut gezogen und mich halt auch direkt gecatcht. Also mega.
Ja. Ich kann euch auch nicht erklären, warum diese 3-Stunden-Challenges so gut ankommen. Also teilweise finde ich es selber ein bisschen doof, sag ich euch ganz ehrlich. Und sie sind auch ein bisschen anstrengend, aber manchmal muss man auch einfach ein bisschen kreativ sein und gucken, irgendwann ist ja das Spektrum ausgereizt an Ideen, was man alles auf dem Motorrad machen kann. Und irgendwie ist so eine 3-Stunden-Challenge entstanden. Also ich glaube, ich habe als allererstes angefangen, Weltrekorde zu googeln auf dem Motorrad und habe geguckt, welche Motorradrekorde könnte ich denn umsetzen als absolut schlechter Motorradfahrer, einfach nur mit dem Willen. Und dann bin ich irgendwie auf Kreisverkehr gekommen. Und so hat es irgendwie angefangen, dass ich 3 Stunden im Kreisverkehr gefahren bin. Erst um die Siegessäule und danach war das später nochmal ein Video, wo ich irgendwie, ich glaube, 1000 Runden im Kreisverkehr gefahren bin und dann in den Titel geschrieben habe, weil ich einen neuen Weltrekord habe und am meisten Runden im Kreisverkehr gefahren bin. Ich glaube, also es gibt wirklich keinen, der so doof ist und das 3 Stunden lang
macht. Ja, das gibt ein bisschen Einblick in dein Content. Wir können gleich auch nochmal drüber sprechen, was du sonst auf deinen Kanälen auch so machst. Aber meine Frage ist an der Stelle, weil du hast auch in dem Video gerade mit dem Tunnel mehrfach gesagt, hey, das ist dein Job, das ist dein 9-to-5-Job, das jetzt so 3 Stunden am Stück zu machen. Man muss auch nochmal dazu sagen, das fand ich halt so krass da dran. Ich finde 3 Stunden irgendwie durch die Stadt fahren schon ultra ätzend. Jetzt fährst du ja aber eine M1000 Doppel-R, also ein wirklich super sportliches Motorrad, weit davon entfernt, irgendwie einen Komfort zu liefern. Ich meine, das hat ja auch ein Tempomat, den hast du, glaube ich, auch genutzt und bist da sehr verantwortungsbewusst durch diesen Tunnel gefahren. Also die Luftbelastung, die wollen wir jetzt mal außen vor lassen. Hast das Ganze sehr, sehr unterhaltsam gemacht und ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass das nicht der geilste Teil deines Jobs ist in diesem Kontext so. Und deswegen mal meine Frage, du hast dann gesagt, du hast dann irgendwann gemerkt, okay, das funktioniert. Du kannst deinen Job kündigen, du kannst dich damit selbstständig machen. Was ist es an deinem Job, was dir gerade eigentlich am meisten Spaß macht und was ist das, worauf du sofort verzichten könntest?
Am meisten Spaß macht mir, denke ich, wenn ich eine gute Idee habe, und voll überzeugt bin von dieser Idee und dann diesen Prozess zu beobachten von der Idee zum finalen Produkt, also wenn das Video denn hochgeladen wird und man auch das direkte Feedback von der Community bekommt und man merkt, dass die Resonanz gut ist. Allerdings, mich fuckt so ein bisschen ab alles, was bürokratisch im Hintergrund abläuft, sei es irgendwie, dass man sich um Steuern kümmern muss oder dass man, weiß ich nicht. Also früher hatte ich ja noch viel selber geschnitten. Mittlerweile habe ich einen Cutter und das muss auch alles irgendwie organisiert werden. Also dieses Motorradfahren an sich, worüber es im Video geht, ist dann trotzdem irgendwie auch nur ein ganz kleiner Teil von dem Job. Meist muss man sich sehr viel mit Firmen austauschen, E-Mails lesen, gucken, mit dem Manager kommunizieren. Und also es ist so viel organisatorischer Kram, und ich bin nicht so organisiert in meinem Leben. Also das ist auf jeden Fall eine kleine Schwäche bei mir. Also ich bin eher praktisch. Ich will dann einfach irgendwas machen und der Rest soll sich dann ergeben. Aber leider ist es so nicht. Also es gehört, wie wahrscheinlich bei jedem Job, immer ein paar Sachen dazu, die Spaß machen oder nicht Spaß machen. Aber was mir am meisten Spaß oder Seelenfrieden gibt, ist halt die Freiheit, dass ich im Endeffekt machen kann, was ich will. Und auch contenttechnisch relativ machen kann, was ich will.
Das bringt mich nochmal ganz zurück an den Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, weil du ja vorhin angedeutet hast, du hattest bis zu diesem Zeitpunkt, als du die Fahrschule gemacht hast und auch deinen ersten privaten Instagram-Account auf Überreden hin quasi angestoßen hast, eigentlich keine Ahnung oder keinen Kontakt zu diesen Social-Media-Plattformen. Und umso erstaunlicher ist es ja, jetzt komme ich zu diesem kreativen Punkt, dass du quasi direkt dann, ich sag mal, das Gefühl der Massen so gut abgreifen konntest und dann halt auch die Ideen für den entsprechenden Content gebildet hast. Wo hast du eine Ahnung, wo das herkommt, wie du das so schnell greifen konntest und ja, wo kommen also, denn deine Ideen für sowas her?
Ich denke mal, dass Moji auf jeden Fall den Weg geebnet hat für Unterhaltungskontent in der Motorradszene und dadurch die Zuschauer vielleicht beim Motorradfahren auch irgendwie auf der Suche waren nach was Neuem. Also davor gab es ja eigentlich immer nur relativ wenig Unterhaltungskontent. Ich würde sagen, CoverQ ist vielleicht auch noch so ein bisschen in die Richtung gegangen, Unterhaltungskontent und Comedy. Und das erste Jahr hatte ich im Endeffekt einfach nur richtig heftig durchgehasselt. Also ich bin jeden Tag bestimmt 9 Stunden durch Berlin gefahren und jeden zweiten Tag habe ich dann 9 bis 11 Stunden das Video geschnitten und habe das ganze erste Jahr jeden zweiten Tag ein Video hochgeladen, weil ich hatte ja auch noch keine Partner oder irgendwas und ab dem Moment, wo ich dann gesagt habe, ey, ich mache das jetzt hauptberuflich, habe ich mich dann halt auch wirklich gezwungen, jeden Tag 9 Stunden zu fahren und jeden anderen Tag dieses Video dann auch für 9 Stunden fertig zu schneiden. Und so kam das komplette erste Jahr jeden zweiten Tag ein Video raus. Und da waren meine Einnahmen vielleicht bei, also obwohl ich irgendwie 2,5 Millionen Aufrufe hatte im Monat, war ich vielleicht bei 2.500 Euro brutto. Ja. Und deshalb krass. Dachte ich so, oh, ich muss jetzt weiter durchhasseln. Meine Aufrufe haben sich jetzt im Endeffekt auch nicht viel geändert. Also die schwanken immer noch so um die 2,5 Millionen. Aber jetzt hat man mehr Sicherheiten durch Merchandise oder Co-ops oder Partner. Jetzt ist man einfach angekommen und etabliert in der Szene, weil man das halt einfach schon 5 Jahre macht. Aber das erste Jahr musste halt wirklich durchgehasselt werden.
Und da gibt es ja einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den der Jan mit Sicherheit jetzt auch gerade auf der Zunge hatte. Wenn man zurückblickt, deine ersten Videos, da gibt es eine ganz spezielle Eigenheit an dir, die heute man sich gar nicht mehr vorstellen kann, wenn man heute erst auf deinen Kanal stößt oder dich quasi sieht. Und zwar warst du damals noch inkognito unterwegs. Du hast immer einen Helm aufgehabt, dann kam Corona ja 2020, da warst du nur mit Maske zu sehen. Und die Frage für uns ist natürlich dann auch so ein bisschen, wie kam es denn dazu, also A, dass du am Anfang gesagt hast, ich möchte nicht gesehen werden, und B, irgendwann der Punkt, an dem du gesagt hast, ja, geht vielleicht so nicht weiter, ich muss mein Gesicht zeigen und dann dieses Facebook-Bild
machen. War so ein Promo-Move wie bei Agro Berlin und Sido?
Nee, also am Anfang habe ich mir darüber überhaupt gar keinen Kopf gemacht. Ich hatte ja erzählt, dass ich angefangen hatte, einfach jeden Tag bei Instagram ein Foto zu posten mit irgendwie meiner Maschine. Und dann saß ich halt natürlich auch irgendwie immer mit Helm drauf und ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, jetzt irgendwie diesen Helm abzunehmen oder dass es die Leute jucken könnte, wer da jetzt unter dem Helm ist. Als ich dann bei YouTube, glaube ich, die 100.000 erreicht hatte, durch dieses eine virale Video zum Beispiel, ist der Kanal von 7.000 Abonnenten auf 70.000 oder 80.000 schon geschossen und da war ich eigentlich schon fast bei den 100.000 gewesen. Da hatten sich so langsam die ersten Leute dann auch dafür interessiert, von wegen, ey, willst du dich mal zeigen oder wie sieht er eigentlich aus? Und da dachte ich dann so, nee, habe ich erstmal eigentlich keinen Grund, mich zu zeigen, weil ich nehme ja sowieso alles in der Ego-Perspektive auf, weil die Kamera ja vorne am Helm ist. Mhm. Und es kam für mich, also es hat für mich erstmal gar keinen Sinn ergeben, aber je länger diese Karriere, sage ich jetzt mal, ging oder je mehr Jahre man auf dem Buckel hatte, dann wurde man ja schon öfter mal zu irgendwelchen Events eingeladen oder man hat irgendwie Autogrammstunden auf Motorradmessen gegeben und dann immer sich eine Sturmmaske aufzuziehen, immer zu gucken, wenn man auch mit anderen YouTubern gedreht hat, ich sag mal jetzt zum Beispiel Tanzverbot oder so, dass man da nicht zu sehen ist und dass man sich nicht selber liegt und sowas, dass man Events absagen musste, ich sag mal jetzt ein Fußball-Event, weil man kann ja nicht der Einzige sein, der da irgendwie mit Sturmmaske rumrennt. Das war schlussendlich dann der Grund gewesen, warum ich gedacht habe, okay, 500.000 ist eine gute Zahl. Ich glaube, ich werde mich jetzt mal zeigen. Viele der anderen hatten sich, glaube ich, schon bei 100.000 gezeigt. Und ich dachte mir, ich will mehr zu Events. Ich will mehr vor der Kamera auch reden. Ich will auch auf Messen und ich will nicht die ganze Zeit mit einer Sturmmaske rumrennen. Außerdem ist man auch noch ein bisschen werbefreundlicher für Firmen, weil man hat trotzdem immer die ganze Zeit dieses Image vom Ghost Rider, wenn man sich nicht zeigt. Und es wirkt einfach immer so ein bisschen low-key kriminell.
Also auch wenn es überhaupt nicht war. Was mir da vorher auf der Lippe nämlich lag, war nämlich das, was du gesagt hast, erstes Jahr auch irgendwie ziemlich unsicher, 2.500 Euro brutto im Monat, grundsätzlich ja eh irgendwie ein Thema, was, glaube ich, sich YouTuber oder Content Creator oder wie auch immer sich die Personen benennen mögen, sich erstmal ausgesetzt sehen, diesem Vorurteil von wegen, ja, grundsätzlich, die machen ja nichts anderes als irgendwie so ein bisschen Film und dann kriegen sie viel zu viel Geld dafür. Dabei hast du ja deutlich gemacht, dass gerade das erste Jahr ja sehr, sehr schwierig war. Wenn du da jetzt schon so offen regst, natürlich redest natürlich die Frage, die wahrscheinlich allen immer dann unter den Fingernägeln brennt. Lohnt sich denn das mittlerweile? Wie sieht es aus? Wie stellt sich jetzt dein Leben da auch zum Thema Sicherheit? Weil du sagst ja, du hast jetzt mehr Sicherheit. Klar sind es irgendwie Partner. Mein persönlicher Eindruck ist aber, es ist ja trotzdem immer krass, abhängig von dem, was du auch reinbringst. Also jetzt irgendwie ein halbes Jahr Urlaub machen, ohne Content zu erstellen, geht ja eigentlich fast nicht mehr. Dann ist man ja meistens schon irgendwie abgeschrieben. Das heißt also, dieser Lieferdruck ist ja immer da? Also zwei Fragen. Wie blickst du sozusagen auf die Zukunft? Und sofern du das teilen möchtest, wie sieht denn so ein Umsatz- und Finanzierungsmodell jetzt aktuell aus mit solchen Abrufzahlen?
Also man kann natürlich nicht einfach sagen, yo, ich werde jetzt irgendwie YouTuber. Da gehört immer irgendwie Glück mit dazu. Und dann findet man sich entweder auf einmal in dieser Situation wieder oder nicht. Ich weiß nicht, ob es bei manchen klappen könnte, die jetzt, sagen wir mal, jeden Tag 8 Stunden streamen. Das hatte ich zum Beispiel auch schon mal gemacht vor 8 Jahren oder so. Da habe ich League of Legends gestreamt, 2 Jahre lang, fast 8 Stunden am Stück. Und da hatte ich nach 2 Jahren 5 Zuschauer. Also da hat gar nichts funktioniert. Das hat mir aber in dem Moment auch einfach nur Spaß gemacht. Nur, dass man mal sieht, dass man einfach Glück braucht. Also beim Motorrad hat es auf einmal geklappt, obwohl ich jetzt sehr schlechter Motorradfahrer im Endeffekt bin. Und bei League of Legends war ich auf jeden Fall deutlich besser als beim Motorradfahren. Und da hat es halt überhaupt nicht geklappt. Also da merkt man, dass jetzt nicht unbedingt, also entweder du unterhältst sehr gut oder du hast halt, du bist einer der Besten in dieser Sportart, dass die Leute irgendwie von dir lernen wollen. Und was wolltet ihr nochmal wissen?
Das andere war sozusagen die finanzielle Thematik, wie sich das so entwickelt hat. Und wenn jetzt Leute sozusagen auf deinen Lifestyle gucken, denken sie, wow, alles bling bling. Also was kommt bei rum am Ende des Tages?
Ich kann jetzt nicht genau mehr darauf eingehen, wie viel es jetzt genau ist, weil, weiß ich nicht.
Nein, völlig klar, aber wenn du mal so Hausnummern nehmen kannst. So.
Man kann sich das im Endeffekt so ein bisschen vorstellen wie ein Fernsehsender. Also man erreicht halt sehr viele Leute. Ob das jetzt berechtigt ist, dass Influencer teilweise so viel verdienen, ja, natürlich nicht. Aber man muss halt wissen, dass die halt so viele Leute erreichen und Firmen halt bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen, um halt diese Zielgruppen zu erreichen. Und ist halt ein bisschen so wie beim Fernsehen. Und es hat sich, also bei mir gab es zum Beispiel dann verschiedene Säulen. Ich sag mal, da gibt es dann die Streaming-Einnahmen oder die YouTube-Einnahmen oder Merchandise-Einnahmen oder Kooperationseinnahmen, also Langzeitkooperationen mit Firmen oder einmalige Kooperation, ich sag mal wie irgendeine Firma, die jetzt sagt, ey, wir wollen 60 bis 90 Sekunden in deinem nächsten Video gern geschaltet werden. Genau, also so eine, oder dass man bei Events eingeladen wird, manchmal bekommt man dafür auch was.
Aber man merkt schon, hängt enorm davon auch ab, wie du dich sozusagen auch aufstellst, was du irgendwie so machst. Das ist ja eine sehr individuelle Sache. Ich glaube, was aber deutlich wird, ist der immerwährende Drang bei dir, wenn du sagst, du hast auch schon andere Sachen ausprobiert, dass du schon auch so eine gewisse unternehmerische Art an dir hast. Und das muss ich deswegen sagen, weil ich das einfach so interessant finde, gerade weil wir ja Nasty Nils hier auch vor kurzem sozusagen in der Show drin hatten und weil es nochmal so unterstreicht, dass es halt nicht jeder machen kann, sondern ich glaube, du redest sehr, sehr bescheiden auch viel von Glück und so weiter, aber nichtsdestotrotz, was du auch eingangs erwähnt hast, jeden Tag ein Foto posten. 2 Videos waren es, glaube ich, am Anfang pro Woche, die du selbst geschnitten hast. Da muss man ja schon auch echt risikobereit sein und erstmal auch die Zeit finden, das alles zu machen.
Ja, ich selber sehe mich jetzt nicht so als Unternehmer eigentlich. Also im Endeffekt, ich mache das jetzt seit 4,5 Jahren. Ich habe es noch nicht geschafft, irgendwie eine Firma zu gründen und das wurmt mich auch selber ein bisschen. Also es wäre ja ein leichtes für mich, also weil ich einfach die Reichweite habe, ein eigenes Motorradprodukt rauszubringen und zu vermarkten oder ein Modebrand oder eine Lederkombi, also was auch immer. Nennen ein Motorradprodukt oder eine Helmfirma, wie auch immer. Und ich habe es nicht gemacht in den letzten 4,5 Jahren, weil man teilweise den Kopf auch wirklich überall hat. Also manchmal ist es auch ganz cool, wenn man, also davor habe ich ja zum Beispiel ganz normal einen 9-to-5-Job gehabt und wenn man da Feierabend hatte, hatte man auch wirklich Feierabend und konnte mit dem Kopf abschalten und das habe ich schon seit 5 Jahren nicht mehr so wirklich. Da denkt man dann auf einmal, oh ja, da müsste ich noch eine E-Mail beantworten und das Video und da muss ich das jetzt eigentlich noch bestellen und also irgendwie kommt man, ich finde es sehr schwer abzuschalten und ich finde es auch sehr schwer, sich nicht von den Zahlen leiten zu lassen. Ich versuche die Zahlen schon so gut, wie es geht, zu ignorieren, aber angenommen, ich lade jetzt ein Video hoch und YouTube zeigt dir ja wirklich sehr schnell, wie dieses Video ankommt. Also innerhalb der ersten Stunde hast du entweder eine 1 von 10, das heißt, von den letzten 10 Videos ist es das bestperformste Video und dann ist überall Konfetti auf dem Bildschirm und alles ist gut. Oder YouTube sagt, yo, das ist eine 10 von 10, weniger Zuschauer als gewöhnlich schauen sich dein Video an und vielleicht solltest du irgendwas am Content ändern. Und wenn sowas halt auftritt, dann ist für mich leider Gottes der Tag gelaufen. Also ich würde es gern abschalten können, dass ich sagen kann, ey, das war jetzt ein Video, nächste Video wird wieder besser, aber das ist im Endeffekt scheiße, das ist erstmal wie ein Schlag in die Fresse, weil du denkst, oh, also man denkt dann gleich so, oh nee, jetzt werde ich irrelevant, jetzt gehen wahrscheinlich die Videos runter und es ist sehr schwer, diese inneren Stimmen im Kopf einfach abzuschalten und zu sagen, ey, alles cool, beruhig dich mal wieder ein bisschen, einfach weil man in der Selbstständigkeit drin ist und so viel Risiko mit einhergeht und man ja auch gesehen hat bei anderen Influencern, YouTubern, wie schnell es denn doch vorbei sein kann.
Egal ob Urlaubsreise, Motorradtest oder unsere jährliche Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt. Für die Navigation nutzen wir auf unseren Motorradtouren die App von Kalimoto. Der einzigartige Kurvenalgorithmus führt uns nicht nur zuverlässig über die schönsten Motorradstrecken ans Ziel, dank der einfachen Nutzung ist auch die individuelle Streckenplanung ein Kinderspiel. Besonders komfortabel? Über den Webplaner kann man seine Touren bequem daheim am Rechner zusammenstellen und unterwegs über die App abrufen. Dank Offline-Karten mit Informationen zu Tankstellen, Motorradtreffs und Bike-Hotels ist mit der Premium-Version auch die Navigation in den entlegenen Regionen Deutschlands und der Welt kein Problem. Das Teilen von gefahrenen und geplanten Touren ist selbstverständlich ebenfalls möglich und die Routen können auch im GPX-Format exportiert werden. Wir nutzen die App noch auf dem Smartphone, Kanimoto funktioniert aber auch im Head-Up-Display von Tilsberg oder via CarPlay direkt auf dem Motorrad. Wer wie ich gerne mal eine Tempobeschränkung übersieht, ist dank integrierter Geschwindigkeits- und Blitzerinformation jederzeit sicher unterwegs. Gasgeflüster-Fans erhalten ab sofort eine 30-tägige Testphase für das Premium-Jahresabo und können so alle Funktionen der App in Ruhe und ausgiebig testen. Einfach unter kaloimoto.com anmelden oder registrieren, die Jahresoption wählen und mit dem Code GAS30 die Kalimoto Premium-Version einen ganzen Monat kostenfrei ausprobieren. Den Link zur Seite und alle Informationen findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ob einfach nur von A nach B oder für die ausgedehnte Tour. Mit Kalimoto findest auch du den kurvigsten Weg ans Ziel.
Das bringt mich, also das gesamte Spektrum, was du jetzt quasi angesprochen hast, ne, mit der Zahlengetriebenheit, mit der Unsicherheit, mit dem nicht schlafen können und unterm Strich natürlich auch mit dem Geld verdienen und den anderen Influencern, die du gerade angedeutet hast, zu einer Frage. Du hast ja vorhin angedeutet, du hast relativ schnell erkannt, dass es um das Thema Entertainment geht, ne? Dass du unterhalten musst und das in Anführungsstrichen das ist, was gut funktioniert. Und jetzt bin ich ja quasi auch aus diesem Motorrad-Marketing-Hintergrund und wenn ich irgendwas ganz genau weiß, dass meines Erachtens, auch wenn man diese Entertainment-Schiene fährt, eigentlich das der undankbarste Bereich für einen Influencer ist. Weil die Branche halt einfach nicht so affin ist in diese Richtung und halt vielleicht auch nicht die Budgets da sind, wie es zum Beispiel, keine Ahnung, ein Dr. Oetker oder Nestlé oder wen auch immer für Consumer Goods quasi damit mitbringt. Ja,
oder vierrädrige Fahrzeuge.
Oder Auto, genau, gleiche Geschichte. Und Jan hat es ja angedeutet, du denkst ja unternehmerisch, fragst du dich heutzutage manchmal, wäre es vielleicht besser gewesen, in einem anderen Bereich das zu versuchen? Also nicht dieses Motorrad als Medium, weil eigentlich dein Business ist ja Entertainment. Du sitzt nur auf dem Motorrad und zu sagen, keine Ahnung, guck dir einen Knossi zum Beispiel an, ne? Der ist ja der Entertainer vor dem Herrn. Der hat ja auch super früh damit angefangen. Und ich sag mal, spielt jetzt ja durch die andere Richtung, die er eingeschlagen hat, in einer anderen Liga. Oder auch wenn du dich mit anderen Größen, Influencern vergleichst, die ähnlich groß sind wie du. Aber eben Zugang zu anderen Möglichkeiten haben. Beschäftigt dich das?
Ich glaube, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, irgendwas anderes anzufangen. Also irgendwie hatte das jetzt mit Motorrad geklappt und ich bin auch sehr happy darüber und ich bin fast der festen Überzeugung, hätte ich irgendwas anderes probiert im Internet, hätte es bestimmt nicht geklappt. Denk ich jetzt einfach, weil da gehört wirklich so viel Glück mit dazu oder dass du durch Freunde in die richtige Bubble gerätst, dass du irgendwie Aufmerksamkeit auf dich ziehst. Es ist schon wirklich sehr, sehr schwer geworden. Ich glaube, jeder 14-Jährige heutzutage will Influencer werden. Und TikTok macht es natürlich auch noch mal leichter, weil fast alles irgendwie viral geht. Zumindest am Anfang von den ersten 5 Videos. Aber keiner interessiert sich ja dann trotzdem für diese Person. Auch mit den Reels heutzutage. Sehr viele Motorradvideos, die dann einfach irgendeinen Song runterlegen und wo man dann auch mehrere zigtausend Likes oder Aufrufe hat. Da bin ich noch ganz froh, dass ich noch aus der Zeit komme, wo die Videos noch länger geschaut worden sind, weil es gab ja jetzt in der letzten Zeit auch einen starken Wandel zu Shortform-Content. Die Aufmerksamkeitsspanne der Leute ist deutlich kürzer geworden. Es wird einfach schneller rübergewischt. Und so interessieren sich die Leute halt nicht mehr so stark für eine Person alleine. Mhm. Es sei denn, man macht lange YouTube-Videos oder ist Streamer, weil du brauchst eine gewisse Zeit, dass die Leute dich kennenlernen. Und das bietet Shortform halt einfach nicht mehr.
Jetzt hast du einen wichtigen Punkt angesprochen, den ich ja auch eingangs schon mal angekündigt hatte, so der Bezug auch zu den Leuten, die sich das am Ende des Tages anschauen, Stichwort Community. Die ist ja bei dir auch über die Jahre echt krass gewachsen. So gefühlt habe ich den Eindruck, Kulewu setzt einen Post ab und sagt, ich bin eine Stunde am Brandenburger Tor ein bisschen cruisen, und gefühlt die Hälfte aller Motorräder in Berlin machen sich dann direkt auf den Weg und pilgern dahin.
So krass ist es noch nicht. Aber ja. Ich dachte die ganze Zeit, okay, beim Motorradfahren, die meisten Motorradfahrer, die machen halt einfach gerne Rideouts. Und ich glaube, relativ zum Anfang, zu beim 100K-Special, habe ich dann gesagt, okay, ich nehme mir einen Transporter, ich fahre irgendwie 7 Städte in Berlin ab und mache da jeweils so ein Abo-Treffen, so ein Rideout. Und dass das gleich sowas von eskaliert, also ich glaube, wir waren teilweise 300 bis 500 Motorrädern in jeder Stadt. Ich glaube, ich hatte in Hamburg angefangen, dann ging es irgendwie nach Köln, Stuttgart, München, Leipzig und Berlin. Und wir waren jedes Mal so viele Leute gewesen, dass halt auch immer gleich sofort die Polizei kam. Am Ende hatte ich sogar in Berlin dann noch eine Anzeige bekommen wegen Bürgersteigsmissbrauch, weil die ganzen Leute auf dem Bürgersteig rumstanden. Und da kam auch Polizei und die meinten gleich am Anfang, ey, willst du hier irgendwie ein Rideout machen oder so? Und ich meinte, nee, nur Fotos und alles. Und dann meinten die auch, dass es cool ist. Aber ja, am Ende musste ich da dann trotzdem fast 500 oder 600 Euro Strafe zahlen für diese Bürgersteigmissbrauch. Ich kann es euch nicht mehr genau sagen, was es war. Und da habe ich dann schon gemerkt, oh scheiße, mittlerweile ist es so groß geworden, dass du so eine Dinge halt einfach anmelden musst. Mhm. Anders geht's halt nicht. Und seitdem habe ich auch nur noch einen so ein Rideout gemacht in Mainz. Das war letztes Jahr bei Battle of the Socials. Das war dieses Knossi-Event, wo 4 verschiedene Fußballteams gegeneinander gespielt haben. Und da wurde das dann auch von der Polizei begleitet und war praktisch beim Ordnungsamt angemeldet.
Krass. Aber die Frage ist ja, also du hast ja gesagt, negativer Einfluss deines Tuns ist so ein bisschen, Video funktioniert nicht so richtig, beschäftigt dich, fuck, ich bin irrelevant. Was macht es dann also, wenn du dann sowas erlebst, wenn so viele Leute wirklich deinetwegen sich auf ihr Motorrad setzen und dahin kommen? Ist es für dich auch bei der 7. Stadt irgendwie noch, wie soll man sagen, so ein bisschen so ein Atemschocker oder keine Ahnung, dass man da gar nicht mehr weiß, wo man steht? Oder ist es eigentlich so, ja, okay, ist mittlerweile Business geworden, man gewöhnt sich an die großen Zahlen?
Nee, also bis jetzt habe ich mich noch nie dran gewöhnt. Ich bin immer noch genauso aufgeregt. Also oft fahre ich da hin und denke mir, oh, ich habe gar keinen Bock eigentlich da drauf. Also so, weil ich so eine Angst habe. Das ist so, wie wenn man früher irgendwie von einer Aula oder vor der Klasse sprechen musste. Und dann hat man erstmal gemerkt, wie viele Leute da jetzt eigentlich sind. Und alle gucken einen an. Und es ging denn, je mehr du mit den Leuten gesprochen hast und irgendwie Fotos gemacht hast, und irgendwann hat sich denn die Aufregung so ein bisschen gelegt, ich sag mal so nach einer halben, dreiviertel Stunde. Aber ich hatte ja jeden Tag eine neue Stadt gemacht, oder jetzt zum Beispiel auch auf dem Motorradmessen, da war ich ja dann auch mit BMW Motorrad zusammen, und da hatten wir ja auch angekündigt, so dass ich da 14 Uhr bin. Und da waren auch mehrere hundert Leute gewesen, und ich war jedes Mal davor so aufgeregt, dass ich dachte, oh, das ist einfach zu heftig. Also manchmal kann man es in dem Moment gar nicht so richtig enjoyen, weil man so aufgeregt ist. Das ist super surreal einfach, dass so viele Leute da irgendwie vorbeikommen und mit einem ein Foto machen wollen. Also irgendwie gewöhnt man sich dran, aber irgendwie dann auch wieder gar nicht.
Das wollte ich gerade sagen. Ich hätte das jetzt überhaupt gar nicht erwartet, eben weil du jetzt schon so viele Jahre so eine krasse Reichweite hast und das ja auch eben auf Messen bei den Rideouts und so immer wieder erlebt hast. Und ich muss auch sagen, dass mir das in den Videos von dir immer wieder auffällt, dass du dich sehr intensiv bei deiner Community bedankst und da auch immer wieder hinträgst, dass du eben diese Möglichkeiten, die du jetzt hast und das Leben, das du jetzt führst, durch sie, durch die Community und durch die Zuschauenden quasi überhaupt erst ermöglicht bekommen hast. Und was ich mich da in dem Zusammenhang gefragt habe, sind zwei Dinge. Zum einen, gibt es so richtig krasse Ultra-Fans, wie man das vielleicht irgendwie vom Fußball kennt, ne, die einem irgendwie überall hinfolgen und dann eben bei all diesen Ride-Outs dabei sind. Und der zweite Teil quasi ist die Kommunikation. Wie läuft das denn? Sitzt du dann abends oder liegst du dann abends auch noch im Bett und gehst deine Instagram-DMs durch und antwortest dann noch denen zurück, die die Woche schon dreimal geschrieben haben? Wie muss man sich das denn vorstellen?
Also am Anfang im ersten Jahr, da habe ich noch sehr viel die Instagram-DMs beantwortet und irgendwann ging es dann aber in den Level rein, wo ich über 3 Stunden am Tag Instagram-Nachrichten befasst habe. Also sagen wir mal, ich habe 50 beantwortet und dann hatten die ersten, die ich praktisch beantwortet hatte, schon wieder neu geschrieben. Und irgendwann habe ich mir gesagt, ey, das geht nicht mehr, du kannst nicht 3 Stunden am Tag Instagram-Nachrichten beantworten. Also es geht einfach nicht. Wenn ich irgendwie streame, dann kann ich ja auch viel schneller Fragen beantworten, als wenn man das, also man kann besser Fragen beantworten in einem anderen Maß als bei Instagram, sag ich mal. Und nach einem oder anderthalb Jahren habe ich dann gesagt, ey, ich kann die 3 Stunden am Tag deutlich besser investieren, als immer wieder die gleichen Fragen bei Instagram zu beantworten. Also oft war es ja, welches ist die beste 125er oder welches A2-Bike würdest du mir empfehlen oder wann bist du das nächste Mal am Brandenburger Tor oder welches Sena benutzt du? Also irgendwie solche Fragen. Und wenn 20 Leute diese Frage haben und ich streame zum Beispiel und einer stellt die Frage, dann ist es halt gleich für 20 Leute beantwortet. Und um auf das Thema zu sprechen zu kommen, kranke Fans oder Fans, die noch ein bisschen intensiver sind als manche anderen. Das war zum Beispiel jetzt gerade erst auf der Messe gewesen. Da war ich war ja erst in München, dann in Hamburg und das Wochenende darauf in Dortmund gewesen. Und in Hamburg kam ein Mädel zu mir und die wollte eine Unterschrift haben. Das war erstmal nichts Außergewöhnliches und die meinte dann aber, dass sie diese Unterschrift sich gerne tätowieren lassen würde. Boah. Dann meinte ich erstmal, woher kommst du denn? Und dann meinte sie, aus Essen. Und dann meinte ich, aus Essen? Wir sind aber gerade in Hamburg. Wie lange bist du denn hergefahren? Und dann meinte sie, so 5 Stunden. Und dann meinte ich, du weißt aber schon, dass ich nächste Woche in Dortmund bin. Und dann meinte sie, ach so, nee, das wusste ich nicht. Aber ich komme trotzdem nächste Woche nach Dortmund. Und dann war die Woche darauf in Dortmund, war sie halt wieder da gewesen und hat mir dann auf ihrer rechten Wade meine Unterschrift gezeigt. Und da dachte ich, das ist ja total verrückt.
Boah, krass.
Und dann meinte sie, ob ich noch was malen kann, weil es so nackig aussieht und das würde sie sich dann darüber noch tätowieren. Und dann habe ich, also ich kann überhaupt nicht malen. Dann habe ich also erstmal hatte sie sich praktisch meine Kinderunterschrift tätowieren lassen und darüber habe ich dann noch einen Hund gemalt, der halt auch total scheiße aussah. Und jetzt hat sie von mir da meine Unterschrift drauf mit einem Hund, der auch nicht wirklich nach einem Hund ausschaut. Also das war wirklich schon sehr, sehr crazy gewesen.
Krass. Wenn die Person das hört, dann schickt doch mal ein Foto von dem Tattoo gerne an info@gasgeflüster.de, weil während der Chris wahrscheinlich in diesen tausenden Nachrichten den Überblick verliert und das Bild vielleicht untergeht, ist bei unserer Popeladresse sozusagen sichergestellt, dass wir dieses Bild nochmal sehen können.
Also kann auch an Instagram geschickt werden, dann nehmen wir das tatsächlich auch noch wahr, so viele Abonnenten haben wir da noch nicht, das geht nicht unter. Also alle Kanäle sind offen für das Kulubu-Autogramm mit Hund.
Ja. Krass. Und dann hatte ich eine Zeit lang auch mal live gestreamt auf dem Motorrad, das ist so vielleicht nicht 3 Jahre ungefähr her. Und da hatte ich dann 2 Jungs, die waren relativ groß gewesen, ich würde sagen, die waren so 20 oder so. Und die haben mich dann immer mit dem Auto verfolgt und sind auch immer so ein bisschen an mir vorbeigelaufen. Und wenn ich die dann darauf angesprochen habe, ob die mich verfolgen, dann meinten die immer, hä, nee, wir verfolgen dich nicht und bla bla bla. Und es ging dann über mehrere Tage und Wochen so hinaus, dass ich richtig paranoid geworden bin und praktisch immer nach dem Stream dann auch im super Zickzack zurückgefahren bin, dass die mich halt nicht verfolgen und nicht wissen, wo ich wohne. Also so schon fast ein bisschen wie Stalking und bis ich dann erstmal irgendwann regelmäßig lauter werden musste und meinte, Alter, ihr macht mir hier echt Angst. Also hört bitte auf, mich die ganze Zeit zu verfolgen und es reicht jetzt. Und es hat dann zum Glück aufgehört, aber ich habe dann generell auch so ein bisschen aufgehört mit dem Livestreaming auf dem Motorrad, weil das einfach zu viel Risiko beinhaltet hat. Man war halt einfach live gewesen, Leute haben dumme Sachen im Straßenverkehr gemacht, damit sie irgendwie in den Stream reinkommen.
Wie das Ganze datenschutztechnisch aussah, das weiß man auch nicht so richtig. Und auch denn dieses Stalking von den beiden Typen, das war dann auch ein bisschen einfach ein bisschen beängstigend.
Schade. Sind natürlich die nicht so schönen Seiten des Berufs oder der Passion. Aber kommen wir nochmal auf das Thema Motorradfahren. Was ich ganz interessant finde, du hast jetzt an verschiedenen Stellen gesagt, ja, du kannst es ja nicht mal gut. Du machst eigentlich letztendlich die Unterhaltung. Zum einen, wie kommst du zu diesem Schluss? Und zum anderen, wie viele Kilometer reist du denn eigentlich so im Jahr ab?
Oh, das ist eine gute Frage, wie viele Kilometer ich fahre. Wahrscheinlich so 10.000 bis 15.000. Ich kann es gar nicht so genau sagen. Also ich fahre natürlich sehr viel durch die Stadt. Ich habe natürlich auch immer so eine Sektion in den Kommentaren, die sagen, ey, du fährst ja eh nur in der Stadt, das ist viel zu schade für die M1000, die wird ja nicht artgerecht bewegt und sag mal Bescheid, wenn ich mal deine Reifen ordentlich einfahren soll und all sowas.
Oh, also, Gott. Oh Gott, das ist die Klassiker.
Diese Motorrad-Ultras, die gibt es halt auch, ja. Aber also es war bei mir von Anfang an schon so. Mir macht das Motorradfahren in der Stadt auch Spaß. Und ich kann auch absolut verstehen, wenn Leute sagen, ey, das macht mir überhaupt gar keinen Spaß. Ich will lieber Landstraße fahren, ich will lieber ein bisschen Kurven fahren. Mir macht es aber trotzdem Spaß. Und ich kann ja nichts dafür, dass es mir einfach Spaß macht, in der Stadt bei den Tankstellen ab und zu anzuhalten, irgendwie ein Getränk zu haben. Und ich bin ja auch oft mit anderen Leuten unterwegs. Also es geht ja jetzt nicht so primär um das Motorradfahren, sondern einfach, dass man mit Kumpels ein bisschen was zu tun hat, im Sena ein bisschen doof quatscht und einfach den Vibe einfach genießt auf dem Motorrad.
Darf ich einen kurzen Zwischenappell geben, weil mich das, also diese Kommentare so oft schon auch in verschiedenen Stellen erlebt. Kurzer Appell an alle, die da draußen sich vielleicht auch angesprochen fühlen. Wenn ihr die Zeit verwendet, anderen Leuten erzählen zu wollen, wie sie doch besser Motorrad fahren und sich selbst darzustellen mit seinem kleinen Schnippi, wie man es doch selbst viel, viel besser machen könnte, dann nehmt doch diese Zeit doch viel lieber und investiert die in irgendwas, was euch Geld bringt. Kauft euch selbst so ein Motorrad, wenn ihr am Ende des Tages neidisch seid und fahrt einfach. Und wenn ihr dann immer noch meint, ihr könnt das alles besser als der Chris und ihr könnt es auch besser unterhaltend machen, dann nehmt es doch dabei auf und geht damit doch auf YouTube, aber geht doch den Leuten nicht auf die Eier. Jeder soll doch einfach fahren, wie er oder sie möchte, wie es Spaß macht, im besten Fall dann doch einigermaßen im Rahmen der Straßenverkehrsordnung. Und dann ist es doch eine sehr runde Sache.
Genau. Und so, also, ich steige da jetzt nämlich mal ein, weil Jan hat jetzt ja quasi seinen Punkt gebracht und eine Lektion verteilt an diejenigen, die gern in den Kommentarspalten ihre unbrauchbare Meinung rauskotzen. Aber was mich natürlich am meisten interessiert, ist das Thema Motorradfahren. Und wir haben jetzt drüber gesprochen, dass du von den 10.000 bis 15.000 Kilometern vermutlich die meisten in der Stadt fährst. Aber, und das ist das eigentlich Spannende, wenn du dann nicht in der Stadt bist, dann bist du richtig extern im Ausland unterwegs. Mir fällt da nämlich direkt ein, dein kleiner Ausflug mit Moji, mit dem Roller an die chinesische Grenze, was ich total verrückt finde, oder auch dein Ausflug mit dem Roller nach Paris. Und da steckt ja auch so dieses Entertainment-Ding so ein bisschen drin. Ich muss sagen, ich würde mir das ja gar nicht trauen. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, nach Vietnam zu fahren, dort einen super billigen Roller zu kaufen und dann mal nach China rüber zu springen?
Also wir waren ja das letzte Jahr schon in Thailand zusammen gewesen und haben da, ich weiß nicht, 3 Wochen Zeit miteinander verbracht, haben gemerkt, wir verstehen uns ganz gut und dass wir durchaus öfters mal so eine Trips machen könnten. Und dann hatten wir ein Jahr später uns dazu entschlossen, nach Vietnam zu fliegen. Es war erstmal auch noch überhaupt gar keine Tour geplant. Ich hatte dann vom einem Kumpel beim Sport von dieser Hajiang Loop Tour gehört, wo man praktisch an die chinesische Grenze ranfährt und das ist so ein Rundkurs, der so 500 Kilometer lang ist. Und Moji hatte eigentlich nicht so einen Bock, muss ich sagen. Also, und ich meinte dann zu ihm, ey, du kannst ja gerne im Hotel bleiben, aber wenn wir schon in Vietnam sind, also ich werde morgen den Roller kaufen und übermorgen fahre ich los. Und du kannst dir überlegen, ob du mitkommst oder ob du hier im Hotel bleiben willst und vielleicht einfach nur eine halbe Stunde am Tag irgendwie drehen willst und deine Videos aufnehmen willst. Naja, und dazu hat er sich dann aber entschlossen gehabt, mitzukommen. Und die Tour war einfach der absolute Hammer gewesen. Also in Vietnam ist es ja sowieso noch ein bisschen verbreitet da, dass man Roller fährt anstatt Motorrad. Wir haben uns aber auch bewusst einen Roller geholt, weil es einfach entspannter war und auch einfach ein bisschen lustiger. Also jeder sieht uns ja immer Motorrad fahren und da ist es mal lustig, wenn man denjenigen dann einfach auf so einem alten, klapprigen Roller sieht. Und genau dasselbe hatte ich ja auch gemacht mit Paris, dass ich mir einen Roller gekauft hatte und mit dem Roller nach Paris gefahren bin. Da bin ich tatsächlich am Freitagmorgen los, Und am Sonntagabend war ich wieder zurück in Berlin. Also ich bin jeden Tag 800 Kilometer gefahren. Boah. War 20 Minuten am Eiffelturm, habe kurz ein Foto gemacht, habe gesagt, jo, ich bin jetzt da und bin gleich am, also just danach 200 Kilometer wieder Richtung Berlin gefahren, habe da geschlafen und am nächsten Tag zurück nach Berlin. Also es ging halt wirklich einfach nur um diesen Titel, ich fahre mit einem Roller von Berlin nach Paris, weil es halt erstmal krank klingt oder so, das hat er nicht gemacht und ich mag halt dieses, wenn der Zuschauer denkt, das hat er nicht gemacht, ich muss mir das angucken. Und sowas greife ich sehr gerne auf. Also zum Beispiel, lustiger Funfact, dieser Roller, der ist übelst heftig kaputt gegangen, also 800 Kilometer vor Berlin konnte ich die Hinterradbremse nicht mehr betätigen, der Auspuff hatte ein Loch, also ihr wisst ja, wenn ein Auspuff Loch hat, wie laut dieser Roller war, der war 10-mal so laut. Und der stand jetzt beim Kumpel und der ist jetzt fertig geworden beim Reparieren und ich fahre wahrscheinlich übermorgen los mit dem Roller nach Afrika.
Wow, wow, krass.
What?
What? Jetzt ja. Müssen wir die Folge auf jeden Fall früher veröffentlichen, weil du jetzt hier so eine krasse News gedroppt hast und wir das auf keinen Fall erst raushauen können, wenn du schon unterwegs bist. Das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Wie krass.
Also ich weiß auch nicht, ob es der Roller schafft. Keine Ahnung.
Aber was ist ja mal abschätzen.
Wie weit du kommst? Ziel?
Ja. Das Ziel ist, Afrika zu erreichen mit dem Roller.
Also irgendwo. Das heißt, irgendein Grenzposten.
Also ich kenne natürlich schon meine Strecke. Also ich fahre nach Gibraltar, südlichste Spitze von Spanien und setze da mit einer Fähre rüber und dann bist du im Endeffekt schon in Afrika. Aber es sind trotzdem 3000 Kilometer.
Und das ist so geil. Oh, was hast du geplant? Wie lange bist du unterwegs? Also wenn alles gut geht mit dem Ding?
Also, vier Tage.
Aber das ist wirklich Leidenschaft. Ich will natürlich auch noch
ein bisschen bessere Aufnahmen machen. Also ab und zu muss man natürlich, denn ich will ja jetzt nicht stupide durchballern, sondern ab und zu muss ich auch irgendwie nochmal die Drohne hochjagen oder irgendwie mit einer Insta360 da ein paar Aufnahmen machen, dass es einfach ein bisschen ansehnlicher ist für den Zuschauer und nicht die ganze Zeit POV und ich baller jetzt einfach nur durch und nur Autobahntanke, bis ich dann auf Krampf da bin.
Oh, krass. Das ist krass. Also jetzt hier, ich ziehe meinen Hut. Also das ist eine richtig kranke Nummer. Vor allen Dingen, weil ich ja gesehen habe, was mit diesem Drecksding passiert ist. So, ne? Und dass du dir, und ich sag mal, Berlin-Paris, ne? Das ist ja quasi, das ist ja eine, erstens von der Strecke und auch von den Gegebenheiten eine Bummeltour. Ne? Du hast immer eine Tankstelle in der Nähe, da ist immer eine Werkstatt, du kannst dich mit den Leuten einigermaßen unterhalten. Aber wenn du halt nach also Gibraltar fährst, ne? Einmal quer durch Spanien, mitten in der Walachei, 250 Kilometer.
Okay, das habe ich mir so nachher nicht angeguckt. Ich wäre einfach losgefahren. Also so.
Oh, sorry, jetzt habe ich zu viel
verraten. Eure Recherche habe ich jetzt noch nicht betrieben.
Ja, gut.
Ja, was denkt ihr? Komm ich an? Denkt ihr, der Roller schafft's? Oder denkt ihr...
Also ihr
könnt ja mal sagen, bis wohin oder ob ich schaffe oder nicht.
Also, so wie ich dich jetzt bisher kennengelernt habe, und das wollte ich nochmal loswerden, also alle, die sich jetzt irgendwie auch aufregen, ja, also die Leute, die sagen, ja, YouTuber und so, good life und irgendwie 10 Minuten Videos am Tag machen, den hast du hier, glaube ich, Lüge gestraft, weil dafür muss man A, ein bisschen durchgeknallt sein, aber B, halt auch echt doch eine Passion zum Zweirad haben. Also keiner, der einfach nur sagt, ich habe jetzt hier eine Nische gefunden, mit der ich verdiene nicht Geld, würde das, glaube ich, machen, sondern da musst du schon auch Bock drauf haben. Auf das Zweirad, du sagst ja aber selbst, wird an anderer Stelle schon deutlich. Und so, wie wir dich jetzt hier kennengelernt haben und bei allem, was du schon gemacht hast, 3-Stunden-Challenges und so weiter, lege ich meine Hand dafür ins Feuer, dass du ankommst, aber ich glaube halt nicht mit dem Roller. Also, oder, zumindest nicht in der Form. Also so, ich würde dich jetzt so einschätzen, dass du sagst, alles klar, scheiße, mit dem Roller ist es nichts mehr. Und wenn du dir halt im Zweifel
irgendwie Klappradshops in Spanien und noch
so, oder da liegt halt irgendwie so ein abgereiftes BMX irgendwie an der Seite rum. Oder du gibst irgendwie so einen Junge an der Straße 50 Euro für sein altes, keine Ahnung, wenn es ein Longboard ist, glaube ich, ziehst du es durch. Der Roller, ich würde mal sagen, in den Pyrenäen verreckt er dir.
Habe ich auch gedacht. Das war so meine Dings. Pyrenäen ist wahrscheinlich, boah, die erste große Hürde. Wenn du es über die Pyrenäen schaffst, schaffst du es nach Afrika.
Nach wie vielen Kilometern kommen die ungefähr?
Boah, von Berlin aus?
Warte, von 1700? Berlin? 1800?
Ja, sowas.
Boah. Alter, Michel, wir sind immer nah dran.
Ja, ja.
Aber guck mal, das ist eine Serviceleistung. Ihr könnt weiterreden. Ich suche dir das kurz raus.
Ja, ja, ja. Also, richtig, richtig krass. Find ich super cool. Und wie bist du drauf gekommen? Also, warum jetzt Afrika?
Weil ich das im Endeffekt einfach nur mal ich habe natürlich überlegt, wie kann ich die Tour nach Paris nochmal toppen. Mhm. Und eigentlich war der ursprüngliche Plan, dass ich den Roller hätte in Paris gelassen und zurückfliege. Ja. So ist der Plan jetzt natürlich auch in Afrika. Aber als ich dann am Eiffelturm angekommen bin, habe ich Flugtickets nachgeschaut und die haben irgendwie 400-500 Euro gekostet. Und der Roller, den hatte ich irgendwie 2 Tage vorher für 900 gekauft. Und dann dachte ich so, Alter, setzt du jetzt hier 1.500 Euro in Sand, nur weil du zu faul bist, zurückzufahren? Und dann dachte ich, nee, ich fahre jetzt den scheiß Roller zurück. Also die 1.500 Euro, die werfe ich jetzt hier nicht weg und ich werde jetzt nicht zurückfliegen.
Also dann komme ich zu...
Aber allerdings nach Afrika, da werde ich, also das Ziel ist, dass ich dem dort jemand schenken werde, den Roller, und von da aus zurückfahre. Zurückfliege. Fliege, ja. Also 3000 Kilometer fahre ich nicht normal zurück. Ja. Das ist zu viel.
Also für einen guten Zweck, der steht ja auch gut und kommt jetzt aber, finde ich, auch nicht überraschend, weil du ja auch wirklich ein großes Herz hast, wie man an anderen Sachen feststellt, und da wollen wir gleich noch drüber reden. Wäre das nicht dein Plan, hätte ich wahrscheinlich gewettet, wenn du es mit dem Roller bis nach Gibraltar schaffst, fährst du dann auch wieder zurück. Die These war übrigens richtig, 1900 Kilometer in die Pyrenäen. Also krass, was da kommt, das muss man sich unbedingt anschauen. Da habe ich richtig Bock drauf. Vielleicht kannst du uns ja einmal kurz auch eine Sprachnachricht oder so zwischen den Reihen schicken, dass wir dir ein kleines Update mit reingeben können, wo du bist, wie es dir geht oder wie auch immer.
Gerne. Ist halt leider auch noch einfach ein bisschen kalt. Also das war letzten Sommer natürlich anders auf der Reise nach Paris. Momentan haben wir hier irgendwie 8 bis 10 Grad.
Ja.
Und wenn man da irgendwie 10, 11 Stunden Autobahn fährt mit 100, also da muss ich mich, glaube ich, schon sehr, sehr dick einpacken. Ich glaube, es wird kein Zuckerschlecken. Mir tat auch wirklich der Rücken am Ende des Tages weh, dass ich dachte, ey, ich kann morgen früh nicht weiterfahren. Das geht nicht. Mir tut alles weh. Und irgendwie hat man dann geschlafen und ist aufgewacht und dann dachte man, oh krass, der Rücken geht doch irgendwie wieder klar. Und dann ging es weiter. Und ich hoffe, dass es immer noch so ist. Ich will halt einfach gerne Videos produzieren, wo ich weiß, die sind nicht so leicht zu kopieren. Oder die Leute sehen halt einfach was, ich habe mir Mühe gegeben, ich habe mich gequält und ich weiß, dass solche Videos halt einfach gut ankommen.
In einem deiner jüngsten... Fragt,
hat das geschafft, hat das nicht geschafft.
In einem deiner jüngsten Videos hast du noch gesagt, wo du jetzt gerade eine Arthrose in der linken Schulter diagnostiziert bekommst und hast dann, glaube ich, selbst gesagt, ja, bin ich denn jetzt 70 oder was? Ich hätte einen Tipp, wo das vielleicht herkommt, sowas.
Durch lange Rollertouren.
Nur so am Rande. Da kriegst du noch einen Hüftschaden dazu. So. Das wäre doch eine Katastrophe. Aber du hast es gerade angesprochen, die Geschichte und Motivation ist zum einen, Videos zu produzieren und an deine Grenzen zu gehen, Dinge zu tun, die andere Leute jetzt nicht unbedingt schaffen. Und das ist ja tatsächlich auch eine wichtige Episode gewesen jetzt im letzten Jahr, 2023. Da war ja diese große Seven vs. Wild Geschichte und da hast du ja in deinem Abschlussvideo quasi auch erzählt, dass das so einer deiner größten Reinfälle im vergangenen Jahr war. Und das ist zwar jetzt ein bisschen weg von diesem Motorrad-Thema, sage ich jetzt mal. Mich würde aber trotzdem interessieren, warum du das gemacht hast. Also warum du dich aus deinem eigentlichen Metier so weit wegbewegt hast. Weil da hat der Zweirad überhaupt gar keine Rolle gespielt.
Michael, wir müssen vielleicht noch mal kurz einordnen, was es damit auf sich hatte für die Leute, die die Videos nicht gesehen haben und die auch mit Seven vs. Wild nicht so viel am Hut hat. Aber das kann der Chris vielleicht am besten machen.
Genau.
Ja, also Seven vs. Wild, bekannteste Format Europa, wo 7 Teilnehmer 7 Tage in der Wildnis überleben müssen. Und da gab es insgesamt 3 Staffeln. Die erste war in Schweden, die zweite war in Panama und die dritte in Kanada. Und irgendwann war ich morgens duschen und also der Kopf, der rattert sowieso immer die ganze Zeit mit Ideen. Und dann bin ich irgendwie darauf gekommen, ey, es war doch noch keiner an allen 3 Locations gewesen und hat da irgendwie ein Video draus gemacht und hat diese Locations so ein bisschen miteinander verglichen, wo die Teilnehmer es leicht hatten und wo sie es schwer hatten. Und dann habe ich so ein paar Kumpels angerufen und habe denen die Idee erzählt und meinte, ey, was hältst du davon? Soll ich das machen? Und eigentlich waren alle von begeistert und meinten, ja Mann, das geht bestimmt voll viral und sowas. Und am Ende war es super teuer gewesen. Also ich musste ja wirklich nach Schweden hinfliegen, mit Autofahren, Panama. Es waren ja auch wirklich immer abseits der Zivilisation, wo man wirklich fast 2 Tage Reiseweg hingebraucht hat, um da irgendwie auf diese Inseln raufzukommen und wo man auch echt viel Glück brauchte, Bootsverleih fragen musste, ob einen da jemand rüberfährt und alles, dass das am Ende irgendwie so 11.000 Euro gekostet hat. Und also so mit Flügen und Synchronsprecher habe ich mir dann auch noch geholt von Seven vs. Wild und der Schnitt mit dem Cutter und Drohne und alles Mögliche. Und ich dachte so, ja Mann, Ich habe mich auch wirklich richtig gequält. Also in Panama hatte ich dann noch Flusswasser getrunken, weil ich praktisch kein Wasser mit hatte. Und hatte dann die Magenkrämpfe meines Lebens, Durchfall meines Lebens am nächsten Tag. Der komplette Rückflug habe ich mich eigentlich nur gekrümmt auf dem Sitz, weil ich so dolle Magenkrämpfe hatte, dass ich dann hier in Berlin auch zum Tropeninstitut gehen musste, Stuhlprobe machen musste und mir im Endeffekt da eine Erreger eingefangen habe, wo ich 10 weitere Tage nichts essen konnte, nur Durchfall hatte und Magenkrämpfe. Und am Ende sind die Videos so heftig gefloppt. Also es hat einfach die Leute, die es gesehen haben, die fanden es gut. Aber es hat einfach aus meiner Community jetzt nicht wirklich Leute interessiert. Gab wahrscheinlich mehrere Faktoren. Staffel 3 war vielleicht nicht mehr so interessant wegen Freebie. Und ich denke auch, teilweise habe ich jetzt nicht so den Personenhype, dass ich machen kann, was ich will. Also ich sage mal jetzt wie ein Montana Black, der kann wirklich machen, was er will. Und die Leute gucken sich's an. Und ich denke, die Leute interessieren sich für mich. Aber es wäre cool, wenn das Motorrad dabei ist. Also ich habe halt einfach eine Motorrad-Community und ich habe das in dem Moment vielleicht ein bisschen falsch eingeschätzt und dachte, okay, Seven vs. Wild geht gut viral, das hat noch keiner gemacht, das machst du jetzt einfach und es wird schon irgendwie alles klappen. Aber aus Fehlern lernt man. Also ich wollte einfach mal mich ein bisschen neu ausprobieren und mal ein bisschen was anderes machen und es war auch eine ganz coole Erfahrung gewesen, aber ich würde es, glaube ich, nicht nochmal machen.
Du hast jetzt gerade gesagt, du hast daraus gelernt. Ich finde es trotzdem krass respektabel.
Mega. Also
Props dafür, auf jeden Fall. Passt einfach auch in dieses Bild. Ich glaube, mit deinen 1000 Ideen, das hast du jetzt deutlich gemacht und bringt mich nach jetzt bald einer guten Stunde, die wir hier gequatscht haben, so ein bisschen zum Abschluss. Wenn du sagst, du hast aus den Fehlern gelernt und du hast 1000 Ideen, eine Idee hast du uns ja jetzt schon so mitgegeben mit deinem Afrika-Trip. Worauf können wir uns denn noch so gefasst machen? Hast du Pläne für dieses Jahr noch? Hast du Pläne für die nächsten 2, 3, 4 Jahre, wo du als Person, wo du mit deinen Auftritten langfristig auch hin willst?
Also dieses Jahr werde ich auf jeden Fall noch 2-mal auf der Rennstrecke sein. So für alle Leute, die jetzt hier wieder meinen Reifen einfahren wollen. Einmal mit BMW zusammen auf dem Spreewaldring und dann habe ich mich wirklich noch einmal einfach mit Kumpels wirklich mich einfach eingebucht nach Oschersleben. Einfach 5, 6 Kumpels, weil es ist teilweise auch ein bisschen schwer. Ich habe Rennstrecke nur so kennengelernt, dass ich da alleine hingekommen bin, praktisch geschäftlich und nie sowas enjoyed habe mit Kumpels. Also, dass man mal irgendwie eine Pfeife raucht, ein Bierchen danach trinkt, eine eigene Box hat und wirklich mit Freunden auf der Rennstrecke ist. Sondern ich war im Endeffekt immer alleine da, habe da die Leute kennengelernt, mir wurde ein Instruktor zur Seite gestellt und das klingt ja jetzt auch erstmal alles ganz cool, aber natürlich macht es nochmal viel mehr Spaß mit Kumpels. Und die Erfahrung wollte ich jetzt einfach einmal machen. Und daher geht es mit 5 oder 6 Kumpels nach Oschersleben auch nochmal im Sommer. Und Ende April jetzt. Und da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf und bin auch sehr gespannt, ob ich mich da wohlfühle. Also manchmal habe ich so die Momente, da fühle ich mich wohl auf der Rennstrecke, manchmal nicht so. Und ich hätte eigentlich schon Bock, dass mir Rennstrecke auch Spaß macht. Go-Kart fahren finde ich super geil. Ich denke, da habe ich auch ein kleines Talent für. Bei Motorradfahren bin ich sehr talentfrei. Da geht das irgendwie komplett in die andere Richtung. Und ich würde es auch gern noch in die Richtung drücken, dass beim Motorradfahren auch alles noch ein bisschen besser klappt. Ja, und das Ziel so für die nächsten Jahre, also ich denke mal, unternehmerisch wird es wahrscheinlich noch in die Richtung laufen, dass ich noch irgendwie 1, 2 Firmen gründen will. Trotzdem aber versuche natürlich immer schön bescheiden zu bleiben, einfach gute Videos zu machen, Ideen, die sonst vielleicht keiner gemacht hat und einfach versuchen, solange es noch geht, die Leute weiter zu unterhalten.
Das war doch... Also ein wunderbarer Ausblick. Du hast uns, glaube ich, aus der Seele gesprochen. Wir mögen das natürlich, Bierchen trinken, Motorrad fahren, mit Kumpels unterwegs sein. Und an dieser Stelle schicke ich gleich noch eine spezielle Einladung raus. Am 25. Mai machen wir unsere Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt.
Nee, macht es nicht. Wir sind 40, sind total zufrieden damit und hätten den Chris gerne dabei. Aber wenn dann da auf einmal 400 ankommen, das kannst du nicht handeln. Wir sind da irgendwo im Thüringer Wald. Was passiert denn da? Hey, das ist...
Ja, ich wollte es jetzt nur ansprechen, er hätte jetzt ja auch nichts dazu sagen müssen, kann dann ja einfach inkognito auftauchen, ohne dass erwähnt wird, dass er dabei ist, und dann kann er da in kleiner Runde mit interessierten Leuten seine Bierchen trinken und auch entspannte Kilometer im Thüringer Wald fahren, meinetwegen auch das Bier auf dem Strohhalm mit dem Helm auf, damit er nicht erkannt wird, wobei das inzwischen wahrscheinlich sehr, sehr schwierig ist. Ja, und mit diesem...
Hat ja vor allem so ein Understatement-Bike, die mit der M1000 Doppel-R wird er da auch gar nicht.
Stimmt, das merkt man gar nicht. Und dann wahrscheinlich auch noch KW auf dem Kennzeichen, damit auch jeder weiß, das kann nur ein Kulubu sein.
Also so klassisch Honda Hornet, BMW M1000 RR, so die Bikes, mit denen du nicht auffällst.
Ja.
Genau.
Du willst vielleicht nicht mit dem Roller unbedingt nach Afrika fahren, hast jetzt aber richtig Bock, deine nächste Motorradtour zu planen? Dann ab zu kalimoto.com. Einfach anmelden oder registrieren mit dem Code GAS30. Alle Kalimoto Premium Funktionen einen ganzen Monat kostenfrei testen und direkt im Webplanner mit der Gestaltung deiner nächsten Ausfahrt starten. Nach dem Download der Kalimoto App ist deine Tour dann direkt auf deinem Smartphone abrufbar. Alle Informationen sowie den Link zu Kalimoto findest du in den Shownotes. Und wenn du jetzt doch nach Afrika möchtest, Kalimoto funktioniert natürlich weltweit.
Hey Chris, es war uns ein Fest. Ich fand es ultra spannend, das zu hören. Bin dir super dankbar, dass du auch so ein bisschen Einblick hinter das Gesicht vor der Kamera sozusagen gegeben hast, was dich so umtreibt und so. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. War grandios mit dir auf jeden Fall. Und dann erstmal ganz, ganz gutes Gelingen für die Fahrt nach Gibraltar. Dass da die Teile soweit alle halten, du vor allem auch wieder unfallfrei bleibst und dann auch gut irgendwie zurückkommst. Und freuen uns natürlich, wenn du dann irgendwann mal wieder hier in den Podcast kommst. Und ansonsten für deine Trips auf die Rennstrecke ganz, ganz viel Erfolg und Spaß. Ich finde das immer das Wichtigste, gerade den Spaß haben, wenn man sich dann verbessert. Mit jedem Meter, glaube ich, ist es eine ganz natürliche Sache. Und nochmal an die Leute, die es immer besser wissen, jo, schreib ein Buch drüber und lass uns in Ruhe.
Ja, vielen Dank für die Einladung. War ein toller erster Podcast und ich hoffe, er hat den Zuschauern oder den Zuhörern auch gefallen.
Ich bin mir ganz sicher, ich fand es großartig und bedanke mich recht herzlich, dass du dabei gewesen bist und sage bis zum nächsten Mal, es gibt noch jede Menge zu erzählen, habe ich das Gefühl.
Genau.
Ciao.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast. Peace.